Zwischen 1999 und 2007 verübte der sogenannte nationalsozialistische Untergrund mutmaßlich 10 Morde, ein Nagelbombenattentat und zahlreiche Raubüberfälle. Die Namen des Kerntrios sind den meisten bekannt. Schäpe, Mundlos, Bönhardt. Die Namen der Ermordeten kennen die meisten Leute in Deutschland aber nicht. Außer vielleicht die Polizistin Michelle Kiesewetter. Über Eva Şimşek, Mehmet Turgut, Süleyman Tasköprü und Halit Yozgat und die anderen wird viel weniger gesprochen und geschrieben. Wie ihnen angemessen gedacht werden kann und welche Hürden es dabei gibt, möchte ich nun im Gespräch mit Ayşe Gülec und Lee Hilsche erfahren. Sie beide sind Teil des deutschlandweiten Bündnisses NSU-Komplex Auflösen. Außerdem sind Ayşe und Lee Mitglieder im KRITnet, einem europäischen Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. Beide befassen sich mit Gedenkpolitik und den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Gedenkens an die Mordopfer des NSU. Sie sind nun per Telefon zugeschaltet. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet. Hallo Ayşe Gülec, hallo Lee Hilscher.
Guten Morgen, hallo.
Was mich zuerst interessiert, wie steht es denn gesellschaftlich mit dem Gedenken an den NSU? Ist das bei den meisten Menschen präsent, dass wir in diesem Land über Jahre hinweg eine organisierte Terrorgruppe hatten, die eng mit dem Staat verflochten war?
Okay, also ich würde sagen, dass es schon zum ganzen Teil innerhalb der Bevölkerung bekannt ist, dass es so etwas wie den NSU gab, beziehungsweise dass es da sowas gab, so Nazis, die gemordet haben. Und ich glaube, viel mehr als das ist aber nicht bekannt. Also wir haben eine Reihe von Büchern, eine Reihe von guten und weniger guten journalistischen Beiträgen, eine Reihe von Filmen, die gelaufen ist, sodass das schon auch natürlich über die Medien verbreitet wurde. Aber eigentlich, worum es genau geht, ist, denke ich, dem Großteil der Leute in diesem Land gar nicht so richtig bekannt. Um wen es sich eigentlich handelt, wer ermordet wurde und um wen es sich handelte, in dieser über Jahre andauernde Kriminalisierung der Opfer getroffen hat, was die eigentlichen Botschaften hinter den Morden waren und was vor allem die ganzen Verflechtungen zwischen den mordenden Neonazis und den staatlichen Einrichtungen waren, das ist bis heute eigentlich kaum bekannt. Und vor allem, und da kann man rumgehen und fragen, wie heißen die Opfer eigentlich, was sind ihre Geschichten, die sie mit uns verbinden, das ist eine absolute Leerstelle und wird nach wie vor eigentlich vor allem nur durch die Familien der Opfer und ihre Freundinnen und Freunde aufgearbeitet, aber durch keine weiteren größeren Institutionen.
Das heißt, wir haben hier in dem Thema NSU und also in diesem Kontext mit dem NSU, beziehungsweise um genauer zu sein, mit dem NSU-Komplex, eher mit einer gesellschaftlichen Affektlosigkeit über das, was passiert ist, und zwar den Familien von Enver Şimşek, Abdurrahim Özgür, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat, die sofort alle genau wussten nach den Morden, es müssen andere das getan haben. Es war niemand von ihnen, die ja ständig aber trotzdem und immer wieder bis eigentlich zur Selbstenttarnung oder Öffentlichwerden des NSU-Trios immer wieder betont haben, sie waren es nicht, es müssen andere gewesen sein. Bitte ermittelt in anderen Bereichen, ermittelt nicht in unseren Familien. Und über das, was wir eigentlich jetzt inzwischen wissen, gerade auch nach dem Öffentlichwerden des NSU nach 2012, sind ja genau diese Geschichten auch durch den Prozess sozusagen der Familien deutlich geworden, wie Polizeibeamte sie systematisch gegen sie ermittelt haben, sie unter Druck gesetzt haben, sie verfolgt haben, bis in abgelegene Gegenden in der Türkei und sonst wo, sind ja diese Geschichten genau dann öffentlich geworden. Und dennoch gibt es gesellschaftlich, so wie die das jetzt auch betont hat, eine Affektlosigkeit über das, was passiert ist.
Wie wird denn momentan gedacht? Was sind da auch die Unterschiede zu den verschiedenen Städten, in denen es Morde gab? Wie wird gedacht momentan?
Die Gedenkpolitik, also die staatliche Gedenkpolitik ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich kann etwas über Kassel erzählen. Hier in Kassel gab es nach dem Bekanntwerden des NSU in 2012 eine sehr schnelle Reaktion der städtischen, also der Kommunalpolitik hier, die sich dafür eingesetzt haben, dass es einen Platz gibt, der bis dahin keinen Namen hatte. Der wurde dann zu Halit-Platz benannt und die gegenüberliegende Haltestelle wurde auch zum Halitplatz gibt einen Text und mit einer Tafel, wo alle Namen der Ermordeten, auch Michel Kiesewetter, ist auf diesem Gedenkstein, und diese 10 Namen stehen auf diesem Gedenkstein, und es ist eine Erklärung der Bürgermeister dieser 7 Städte. Hier in Kassel ist aber die Situation so, dass es die Familie und viele Freunde, also eine Gesellschaft um die Familie herum, inzwischen und immer noch fordert, dass dieser Gedenkstein alleine nicht reicht, sondern dass eigentlich die Höllenstraße, in der Halit ermordet worden ist, in der er aber auch geboren worden ist, umbenannt werden soll in Halitstraße. Straßennamen gibt es ja sehr streitbare, auch in deutschen Städten sozusagen und woanders sicherlich auch. Aber es gibt eine Weigerung, zum Beispiel Straßennamen umzubenennen und Namen zu nehmen von Menschen, die aufgrund von Rassismus ermordet worden sind. Die Familie und die Gesellschaft um die Familie herum empfinden das sozusagen auch als eine wichtige Geschichtserzählung, dass diese Geschichte auch erzählt werden muss.
Ja, und wenn wir uns so die Form des Gedenkens in deutschen Städten angucken, also in verschiedensten Orten Deutschland, dann kann man eigentlich, glaube ich, so zusammenfassend feststellen, dass es so einen Umgang gibt, als würde es gar keine Geschichte geben. Ne? Also wenn wir uns Straßennamen angucken, dann wird in Deutschland so getan, als wären diese Straßennamen vor prähistorischer Zeit in den Boden gemeißelt worden und könnte man Straßennamen niemals verändern. Was natürlich eine völlige Geschichtsignoranz ist, weil Straßennamen und Städte ändern sich die ganze Zeit, Gesellschaften verändern sich die ganze Zeit und schreiben beständig Geschichte. Und diese Haltung, die wir gerade auch in Bezug auf die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds überall sehen können, aber die wir auch ganz konkret natürlich nochmal im Kontext der Aufarbeitung der NS-Geschichte in Deutschland sehen können, entlarvt ein ganz problematisches Verständnis von Geschichte und auch ein ganz problematisches Verständnis von Gedenken. Man redet ja heute oftmals darüber, dass Deutschland der Aufarbeitungs- und Gedenkweltmeister ist, weil es ja so eine immense und tiefgehende Auseinandersetzung mit den Taten des Nationalsozialismus gibt. Aber dass es das überhaupt gibt, ist die jahrelange, entschiedene, kämpferische Arbeit von den Betroffenen des Nationalsozialismus. Ja, also wenn man mal die Bücher ein bisschen zurückblättert und schaut, was für vehemente Auseinandersetzungen es um das Anbringen von Gedenksteinen, von Stolpersteinen, von Straßenumbenennungen an jüdische Opfer oder an Roma oder an Homosexuelle oder politisch Verfolgte gibt, dann ist das, entlarvt das gleichzeitig, wie vehement versucht wird, eben die Perspektiven, Stimmen der Betroffenen aus der öffentlichen Wahrnehmung herauszuhalten. Man kann durchweg, wenn man sich die Betroffenen rassistischer Gewalt anschaut, feststellen, dass diese Betroffenen fast kollektiv schon nicht nur davon reden, dass es 1, 2 oder vielleicht 3 Täter gab. Ja? Und wir reden die ganze Zeit immer nur über Täter. Wir reden über Mördertrias im nationalsozialistischen Untergrund. Wir reden über einzelne Täter im NS. Aber Betroffene rassistischer Gewalt reden vor allem immer über all das, was nach dem eigentlichen Anschlag auf ihre Person oder ihre Familie geschah, nämlich die kollektive Ignoranz, der sie ausgesetzt waren, dass die anderen, die Gesellschaft das eigentlich mit vorbereitet hat, mit gesellschaftlichen Stimmungen, die sie geschaffen haben und damit die eigentliche gewaltsame Tat nur ein Teil einer langen, langen Geschichte und langen, langen beständigen Gewalttat eigentlich ist, die rassistisch ausgeschlossen rassistisch markierte begegnen. Und wenn wir uns dann wiederum die Form des Gedenkens angucken, die jetzt an den nationalsozialistischen Untergrund stattfindet, ja, das lange Ringen um darum, ein kleines Stück einer Straße zu bekommen, eine kleine Markierung innerhalb einer Stadt, dann sehen wir, dass wieder auf die Verantwortung für das Gedenken auf Seiten der Betroffenen liegt. Es ist natürlich gut, wenn die Betroffenen die Verantwortung darüber hätten, im Sinn, dass sie darüber entscheiden können. Aber nein, sie müssen weiterhin darum kämpfen, und sie sind weiter in einer Situation, dass ihnen eine Haltung gegenübergebracht wird, die sagt, ja warum, was wollt ihr eigentlich noch? Und genau das ist der Punkt, wo die Gesellschaft auch ansetzen muss. Nämlich erstmal eine Grundhaltung dafür schaffen, wir hören den Betroffenen rassistischer Gewalt zu. Und zum anderen aber eben auch, die Gesellschaft ist an der Deckelung und Nichtaufarbeitung immer wieder mitschuldig geworden. Ja, man trägt diese Schuld auch mit und insofern müssen die Anliegen von Betroffenen natürlich in erster Linie im Mittelpunkt stehen. Und wir müssen eine Grundlage dafür schaffen, dass Betroffene zumindest in dem Punkt, wo sie endlich anerkannt werden, dass ihnen rassistische Gewalt widerfahren ist, muss dann wenigstens ihnen nicht noch ein zusätzlicher Kampf aufgegeben werden, dass sie jetzt auch noch um eine würdige Form des Umgangs kämpfen müssen.
Wie ist denn dann Gedenken mit Hilfe des Staats überhaupt möglich, wenn quasi die ganze Zeit offen wird, wie eklatant der Rassismus innerhalb der staatlichen Strukturen sind, wie eng die Verflechtungen auch sind zwischen rechten Terror und Staat?
Also wenn wir uns den NSU und den NSU-Komplex sozusagen auffächern, dann sehen wir so verschiedene gesellschaftliche Institutionen wie Ermittlungsbehörden. Wir sehen aber auch andere Behörden, die sozusagen zu diesem NSU-Komplex dazugehören, wie Verfassungsschutz, aber viele andere auch, die sozusagen unabhängig voneinander gehandelt haben, vielleicht unabhängig, manchmal auch sehr direkt miteinander gehandelt haben und diesen NSU als Komplex auch mit ermöglicht haben. Und ich würde nicht sagen, das Tribunal greift den Staat an oder klagt den Staat an, sondern die Apparaturen, die das sozusagen ermöglicht haben. Und da gibt es sehr konkrete Personen, aber auch sehr konkrete Institutionen, die wir anklagen werden, die sich sozusagen in diesem NSU-Komplex offenlegen. Das andere ist, was wir gerade auch so diskutiert haben, ist sozusagen die strukturelle Ignoranz, die auch ein Teil des strukturellen Rassismus ist. Und in dem NSU gibt es viele Erzählungen, die einfach diesen strukturellen Rassismus hier in Deutschland sichtbar machen und deutlich machen und konkret verstehbar machen, wie das eigentlich funktioniert hat.
Ja, und natürlich geht es auch darum, mit Gedenken genau diese wahrscheinlich Unmöglichkeiten, dass man mit der jetzigen Form, wie der Staat beschaffen ist, ein Gedenken im Sinne der Betroffenen machen kann, aufzuwerfen. Also es geht ja gerade darum, dass Gedenken zum Denken führt. Ja? Aber die Auffassung, die staatlicherseits ja oftmals vertreten wird oder durch verschiedene staatliche Vertreter, wenn man so sich die verschiedenen Gedenkformen anschaut, dann ist es eben eine Ideologie des Schlussstrichs, die da versucht wird. Es wird versucht, eben einen Gedenkstein hinzustellen und damit die Dinge für beendet zu erklären. Aber es geht natürlich genau um diese Aufarbeitung und Öffnung, und es ist auch wichtig, dass der Staat da eine Rolle bekommt. Ja? Also selbstorganisierte Gedenkinitiativen waren immer diejenigen, die eigentlich die verschiedensten Formen des Gedenkens erstmal angestoßen hat und versucht haben, eben die bereits bestehenden Formen des Gedenkens von den Familien der Betroffenen zu unterstützen. Aber es geht eben darum, dass es ganz konkret eben auch der Staat da drin oder die staatlichen Akteure, die verschiedenen, die es gibt, angesprochen werden und sich auch dort drin erklären müssen. Und das ist allein ja auch ein Bedürfnis wiederum, jetzt wenn wir auf die Morde des NSU gucken, der Betroffenen, dass eben auch, dass beständig eben die staatlichen Vertreter sich auch erklären müssen.
Wenn du sagst, genau, es soll kein Schlussstrich gezogen werden. Viele denken, dass durch so eine Straßenumbenennung das dann ja gut ist und sozusagen die Kommune, der Staat, die Gesellschaft ihr Soll erfüllt hat. Genau das will man nicht. Man möchte, dass die Diskussion und die tiefergreifende Diskussion darüber weitergeht. Aber wie soll dann weitergedacht werden? Und warum kannst du nochmal sagen, oder könnt ihr nochmal sagen, warum sind denn Straßenumbenennungen ein Mittel, um diesen Diskurs zu erreichen? Warum ist es wichtig, diese öffentlichen Markierungen herzustellen?
Weil sie natürlich erstmal ein Stadtbild verändern und eine Geschichte, die passiert ist, einen rassistischen Mord im öffentlichen Stadtbild sozusagen thematisieren, als auf der visuellen Ebene, aber auch ganz konkret, weil dann Leute fragen, wie kommt es zu dieser Straßenbenennung und so weiter und so fort. Und die gibt es nicht nur in dem Kontext von NSU und den Betroffenen, die das fordern, wie in Kassel, sondern es gibt viele Kämpfe um Straßennamen, dass diese Teil der Geschichte also deutlich gemacht wird. Und weil Straßennamen sind natürlich auch eine staatliche oder kommunalpolitische Angelegenheit. Und warum sollen genau dieser andere Teil der Geschichte, der Migrationsgeschichte, dort nicht vorkommen? Dann noch viele Kämpfe. Und das sind Zählkämpfe und das sind widerständische Kämpfe. Und dieser Widerstand, der hört nicht auf, weil es eben ungenügend ist, nur einen Platz zu benennen oder eine Tafel hinzustellen, sondern es reicht nicht aus.
Ja, und das ist halt auch immer wieder so ein Punkt, dass man sich denkt, die Kämpfe sind so zäh, dass man oftmals, wenn man da dran involviert ist, sich so sagt, bringt es das überhaupt, all diese Kämpfe für im Grunde genommen nur sowas vergleichsweise Kleines wie ein Straßenschild, und man wird dann ja auch die ganze Zeit da noch klein geredet von den Behörden, mit denen man da konfrontiert ist. Aber der Punkt ist eben dabei, dass ich dann doch bei sowas klein und irgendwie unscheinbaren wie jetzt einer Straßenumbenennung unglaublich viel dann wiederum abzeichnet, wie eigentlich sozusagen Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft durchaus aussehen. Wir haben in Hamburg die Situation, dass wir hier die Taschköprü-Straße haben, die auf Initiative des Bezirks Altona umbenannt wurde, auch als eine der ersten Städte, wo sozusagen so eine Art von Zeichen gesetzt werden sollte. Und es wurde aber explizit eben nicht die Straße umbenannt, in der Familie Taschköprü ihren Laden hatte, sondern es wurde eine Parallelstraße umbenannt, weil die Anwohner der Schützenstraße, in der Mord geschehen ist, damit nicht einverstanden waren, dass diese Straße umbenannt wurde und außerdem es eben einen zu starken Eingriff in das Stadtbild darstellte. Deshalb nannte man eine Parallelstraße um, und diese Parallelstraße, obwohl man gesagt hat, wie es ja auch so gemeinhin ist, ja, Süleyman Taschköprü wie auch die anderen Ermordeten des NSU waren Teil dieser Gesellschaft, waren Mitbürger, aber man hatte keine richtigen Buchstaben im Repertoire für ein Straßenschild, um auch den richtigen Namen eines deutschen Mitbürgers dort abzubilden. Ja, und an dem kleinen Beispiel sehen wir dann schon, dass man zwar auf der so einer diskursiven Ebene sagt, ja, man gehört dazu, aber eigentlich auf der ganz praktisch-materiellen Ebene diese Zugehörigkeit noch gar nicht umgesetzt ist. Und während halt diese riesige Debatte läuft und man dann eben sagt, man benennt diese kleine Straße um, wird an einer anderen Ecke von Hamburg eine Hauptverkehrsader umbenannt nach Werner Otto, dem Gründer des Otto-Versandhauses. Und das funktioniert dann auf einmal. Eine Straße mit über Hunderten von Hauseingängen wird in derselben Zeit umbenannt, wo es unmöglich ist, eine ganz kurze Verbindungsstraße in Hamburg-Bahrenfeld nach Süleyman Taschköprü umzubenennen, weil dort weniger als 60 Häuser dann ihre Anschrift wechseln müssten. Und da sehen wir schon, wer sind eigentlich diese Bürger und wer sind diese sogenannten neuen Mitbürger, die aber eigentlich immer noch nicht dieselben Bürgerrechte haben und dazugehören.
Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Das waren Lee Hilscher und Aysche Güleç im Gespräch über die Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten des Gedenkens, des praktischen Gedenkens an die von Neonazis ermordeten Menschen in Deutschland. Es ging um Gedenkpolitik und um Straßenumbenennungen ganz allgemein. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Vielen Dank.